Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Sie hören heute als Wiederholung ein Gespräch mit der Ärztin Inge Haselsteiner. Sie hilft Frauen, die Opfer von Säureanschlägen geworden sind, vor allem in Bangladesch. Warum es zu solchen Attacken immer wieder kommt und wie man helfen kann, darum soll es heute gehen. Und Sie werden viel hören von Schmerz, von Angst, Entstellung, kulturellen Gepflogenheiten, die einen sehr sprachlos machen. Aber trotz alledem gibt es Fotos von Frau Haselsteiner und ihren Patientinnen, auf denen sie richtig strahlen. Und ich erinnere mich gut, dass ich damals dachte, wie bewegend, dass das bei so einem harten Thema auch möglich ist. Deshalb fragte ich Inge Haselsteiner zu Beginn danach, was an ihrer Arbeit für sie Freude bedeutet, was sie vielleicht sogar ab und zu glücklich macht.
Also die Arbeit an sich macht mich glücklich und vor allem dieses Leuchten der Augen dieser Frauen oder dieser Kinder macht einen glücklich. Man hat das Gefühl, das erste Mal in ihrem Leben, dass sich jemand wirklich für sie interessiert und sie anschaut, sich mit ihnen beschäftigt. Sie fragt, sie sind oft ganz verwundert, dass jemand sie operieren will, weil die da probieren das ja des Öfteren, dass sie in ein Krankenhaus aufgenommen werden und haben da eben ganz wenige Chancen, da überhaupt hinzukommen oder dass eben jemand etwas für sie tun würde und das dann noch mit einer Begeisterung, wie wir das alle machen, weil wir freuen uns sehr, wenn wir diesen Frauen ein bisschen helfen können und ein bisschen Würde zurückgeben können.
Frau Haselsteiner, was für Verletzungen sehen Sie dort?
Also man sieht dort Verletzungen, die man hierzulande nie zu Gesicht bekommt, denn bei uns, wenn es bei uns zu einer Verbrennung oder einer Verätzung kommt, dann wird ja sofort reagiert, es wird sofort behandelt und es wird sofort ein Wundverband gemacht, damit es nicht zu Kontraktionen kommt, das heißt zu Verwachsungen. Und wir sehen diesen Zustand von Frauen, bei denen nichts gemacht wurde nach diesen Verbrennungen oder Verätzungen. Das heißt, wir sehen schwerste Vernarbungen, die sehr oft auch einfach ein normales Leben, ein Essen, eine Bewegung der Gliedmaßen des Kopfes nicht erlauben, weil es zu so starken Kontrakturen oder Verwachsungen gekommen ist.
Also Gesichter, wo zwei Löcher darauf hindeuten, dass da eigentlich eine Nase sein müsste.
Genau, zum Beispiel, das ist sicher ein sehr drastisches Beispiel. Wir sehen natürlich auch viele Verbrennungsnarben, die an den Gliedmaßen sind, wo die Finger kontrahiert sind, dass man mit den Händen nichts mehr machen kann, dass die Arme nicht mehr bewegt werden können. Aber sehr oft eben diese Verbrennungen im Gesicht und am Hals, die für die Betroffenen sehr, sehr schlimm sind, weil sie oft nicht normal essen können, nicht mehr sprechen können und weil die Augen, weil sie blind sind und vor allem, weil sie das einzige Gut, das diese Frauen eigentlich haben oder das höchste Gut, ihre Schönheit verloren haben.
Frauen, Mädchen, die jemand im wahrsten Sinne des Wortes zeichnen wollte, im furchtbarsten Sinne des Wortes, das sind ja Mordversuche. Wer macht sowas?
Also das sind tatsächlich Mordversuche. Das ist auch das Ziel, diese Frauen oder Mädchen umzubringen. Und das machen entweder die Ehemänner oder die Schwiegermütter, denn das kommt aus der Kultur. Die Frauen haben ja eigentlich in diesen Ländern keine Rechte. Sie werden geboren mit einem großen Makel, nämlich dem, dass sie ein Mädchen sind, dass sie nur ein Mädchen sind oder nur eine Frau sind. Und das Ziel ist, sie irgendwann aus der Familie wieder loszuwerden, denn die Familie muss sie ja ernähren und sie sind froh, wenn sie sie wieder abgeben können. Und sie müssen für diese Mädchen auch noch eine Dowry, das heißt eine Mitgift, bezahlen.
Also ein Junge ist ein potenzieller Ernährer und ein Mädchen ist potenziell zu viel.
Genau.
Ich habe gehört, so abgewiesene Heiratskandidaten, die sich rächen wollen.
Nein, das gibt es, glaube ich, gar nicht, abgewiesene Heiratskandidaten, weil das wird einfach alles verhandelt und die Mädchen werden sowieso nicht gefragt, ob sie den heiraten wollen, sondern es ist eher so, dass es wird zu Beginn eine Mitgift vereinbart und wenn die dann nicht eingehalten werden kann, dann fordert der Mann die nach und wenn die nicht bezahlt wird, dann will er seine Frau umbringen oder so entstellen, dass er sie wegschicken kann und sich eine neue holen kann.
Also er entledigt sich.
Er entledigt sich ihrer, ja.
Nun sind es zum Teil Fälle, dass es wirklich schwer zu ertragen, schon wenn man die Fotos sieht. Sie sehen die Menschen dazu. Also Löcher, die darauf hindeuten, das war einmal eine Nase oder ein Mund, der so verzogen ist, dass man sich fragt, wie hat diese Frau sich überhaupt ernährt? Wie kann denn da Hilfe überhaupt aussehen?
Naja, das ist so, diese Frauen halten einfach irrsinnig viel aus. Das ist schon mal so eine Bewunderung, die wir für diese Frauen haben. Wenn Sie so jemanden sehen, der sein Tuch aus dem Gesicht wegnimmt und dann sehen Sie ein Gesicht, das eigentlich keines mehr ist. Ja. Da haben Sie momentan, natürlich habe ich manches Mal solche Dinge auch noch nie in meinem Leben gesehen, auch wenn ich lange in der Medizin bin. Aber man hat einfach eine totale Bewunderung, wie diese Frauen das schon mal überhaupt überleben können, wie sie sich ernähren können. Und man kann es sich manchmal gar nicht erklären, wie die das überstehen. Ja,
Sie arbeiten auf Hospitalschiffen, auf denen Sie auch operieren. Wie erfahren denn die Frauen überhaupt, dass sie da sind und warum arbeiten Sie auf dem Schiff?
Wir arbeiten in Bangladesch auf sogenannten Hospitalbooten, weil wir in den Überschwemmungsgebieten der Flüsse arbeiten. Da, wo sozusagen diese Regionen werden auch Jars genannt. Und da kommt sonst keiner hin. Da gibt es kein Krankenhaus in der Nähe. Und daher hat eine Organisation, das ist die Organisation Friendship, die von einer bangladeschischen Prinzessin gegründet wurde und eine geniale Organisation ist, die sich nicht nur um Kranke, sondern auch um das Bildungssystem, um die Frauen, die Schulbildung, die Minikredite. Also die machen ganz viele Sachen in Bangladesch und vor allem eben in diesen ärmsten Regionen. Mhm. Und dort sind diese Hospitalboote, wir sind des Öfteren schon gewesen auf diesem Emirates Friendship Hospital, das auch von Emirates eben gesponsert wird. Und das sind feststehende Boote, die aber immer wieder auch bewegt werden können. Das kann man sich nicht wie ein richtiges Schiff vorstellen, sondern wie so ein Hausboot, das da am Ufer in den Jars befestigt ist. Und bei Bedarf werden die dann wieder mal ein paar Kilometer weiter bewegt.
Ja. Und da wird operiert. Nun kann ich mir bei den Fällen, die Sie uns schildern, bei den Versehrtheiten, mit denen Sie zu tun haben, schwer vorstellen, dass da eine Operation überhaupt schon hilft. Ist da nicht eine ganze Kette nötig? Also wie ist das?
Das wäre das Ideale, wenn die Patienten sozusagen immer wieder kommen könnten. Das gelingt jetzt in den letzten Jahren immer besser. Da das Einzige, was diese Leute alle haben, die haben gar nichts, die wohnen in den einfachsten Hütten, haben mehr oder weniger ihren Sari und sonst, die haben auch keine Schuhe zum Großteil, aber sie haben alle ein Mobiltelefon, ein ganz einfaches. Und das ist auch etwas, was Friendship eben unterstützt, dass die so eine App bauen, wo sie diese Leute erreichen können.
Und die schicken dann Bilder und sagen, so geht's.
Die schicken Bilder, weil die können ja gar nicht lesen und schreiben zumeist. Ja. Und die können dann Bilder schicken und über diese Bilder denen auch dann sagen, sie sollen versuchen, dorthin zu kommen. Und da kommen jetzt entweder mal ein gynäkologisches Team oder eben ein plastisch-chirurgisches Team, so wie wenn wir kommen. Damit diese Leute dahin gehen.
Als gestandene Ärztin gehe ich davon aus, Sie haben allerhand gesehen. Sie sind auch allerhand gewöhnt. Und trotzdem sagen Sie, manchmal, wenn die das Tuch wegziehen, erschrecke ich selber. Trotzdem sind Sie ja womöglich nach langer Zeit der erste Mensch, der so eine Frau, der so ein Mädchen überhaupt mal richtig anschaut und richtig wahrnimmt. Was bedeutet das für Ihre Patientin, dass überhaupt jemand mal bereit ist, ich gucke dich jetzt an?
Das ist das Interessante, dass eben dann, wenn die das Tuch weggeben, sie wirklich eigentlich fast stolz sind, dass man sie anschaut, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Und wir müssen ja das alles dokumentieren, wir machen Fotos. Und auch wenn das die entstelltesten Gesichter sind, macht denen das gar nichts. Denn sie haben erstens die Hoffnung, es wird besser. Und es ist das erste Mal, dass sich jemand für sie interessiert. Denn sie sind sozusagen im Niemandsland. Sie haben niemand. Und sie sollten eigentlich gar nicht mehr existieren.
Frau Haselsteiner, das müssen ja viele Opfer sein, denn Sie sehen ja nur diejenigen, die es bis zu Ihren Hospitalschiffen schaffen, die überlebt haben. Ist das in diesen Ländern eine, ich sag mal ganz böse, gängige Form des Mordversuchs?
Es ist leider immer noch eine gängige Form des Tötens. Die bekommen diese Säure von Batterien, als Batteriesäure von irgendwelchen Mopeds. Ich habe mich auch gewundert, wo diese Säure herkommt. Aber es ist eine sehr einfache und gängige Form und vor allem, man kann es nicht nachweisen. Ja? Weil man kann immer sagen, die ist ins Feuer gefallen, weil die arbeiten ja alle mit offenem Feuer, die kochen bei offenem Feuer und es wird immer getan, dass es ist ein Unfall passiert. Daher sind auch die Männer werden nie belangt. Denn vom Gesetzes her ist es in Indien und Bangladesch seit 1961 verboten. Und diese Dauri-Opfer werden auch, eigentlich sollten sie verfolgt werden oder müssten bestraft werden. Ja.
Dauri heißt Mitgift, haben genau. Sie uns erzählt. Mhm. Und natürlich ist es verboten und vor dem Gesetz sind auch Mann und Frau in Bangladesch gleich. Aber offensichtlich reicht das Gesetz nicht weit genug. Erzählen Sie uns noch ein bisschen von der Rolle von Männern und Frauen, die ja dazu führt, dass eben die Krankenhäuser dort riesen Brandopferabteilungen auch haben und von Säureanschlägen. Das scheint wirklich eine gängige Form zu sein, sich eines Menschen zu entledigen, auch wenn wir das unheimlich schwer fassen können.
Naja, so viele Möglichkeiten haben die Leute nicht. Also wenn ich jemand umbringen will, muss ich es natürlich als Mann schon so machen, dass ich auch nicht dafür zur Verantwortung gezogen werde. Und daher ist das die einfachste Methode, die Frau zu verbrennen. Die Frauen tragen Saris. Und die sind oft aus einem Nylonmaterial und die brennen natürlich wahnsinnig gut. Mhm. Ja, und das verklebt auch mit der Haut. Also viele dieser Frauen oder die meisten dieser Frauen versterben an diesen Verbrennungen. Die wir sehen, sind die wenigen, die das überleben. Ja.
Und die kommen dann und suchen Hilfe. Und sie können ja wirklich erstaunlich viel helfen. Man bekommt einen ganz anderen Begriff von plastischer Chirurgie, wenn man von ihrer Arbeit hört und ein paar Bilder sieht. Also sie sind ja nicht damit beschäftigt, irgendjemanden schick zu machen, sondern jemandem einen Mund wiederzugeben, damit er sich ernähren kann.
Die Funktionalität.
Und sich schmerzfrei bewegen kann. Das ist viel elementarer. Und zugleich ist es natürlich so, sie bauen ein Gesicht wieder auf. Bauen sie damit auch eine Identität wieder auf?
Ja, das ist auch unser Ziel, denn die Schönheit ist für diese Frauen sehr wichtig. Es ist eigentlich ihr einziges Gut, denn von der Kultur her sind die Frauen arm dran. Sie haben ja keine Arbeit. Ihre einzige Aufgabe ist es, großgezogen zu werden und dann verheiratet zu werden und wieder Kinder zu bekommen. Die Frauen arbeiten eigentlich nicht, sitzen nur zu Hause vor den Hütten, kümmern sich um die Kinder und kochen, während die Männer in den Dörfern sind und die Männer verkaufen Sachen, die Männer machen Geschäfte, die Männer sind unterwegs. Und das ist das, dass die Frauen einfach in voller Abhängigkeit sind. Ja, die sind zu Hause und sind voll von den Männern abhängig, dass die ihnen was zu essen, also Nahrung bringen, die sie dann kochen können.
Wie viel Wut haben Sie eigentlich im Bauch, wenn Sie da auf Ihrem Schiff sind und Frauen operieren?
Naja, manches Mal, wenn man das sieht, wie Frauen daherkommen, ich erzähle vielleicht eine Geschichte, das war beim letzten Einsatz, das war schon am letzten Tag, wurde uns vor dem Schiff in dem Sand, kam so ein Karren. Auf diesem Karren lag eine Frau am Bauch mit Bananenblättern zugedeckt. Ja? Und diese Frau, die hat nur mehr so gewimmert, die war gar nicht mehr in der Lage, den Kopf richtig zu heben. Wir haben sie dann auf das Schiff rübergetragen und zu uns in den OP gebracht. Diese Frau hatte 3 Wochen davor einen Sohn geboren, was ja was Positives ist. Nach der Geburt waschen die diese Kinder immer, ja, oder versuchen sie zu waschen. Und da war es aber relativ kühl. Und dann hat dieser Knabe anscheinend eine Lungenentzündung bekommen und ist verstorben. Das hat den Mann so geärgert, dass er diese Frau verbrannt hat und weghaben wollte. Er selber ist verschwunden und er hat sie dann einfach verbrannt liegen gelassen. Und dieses wimmernde Häufchen Elend ist dann irgendwann, ich nehme an, eine Woche später erst, von jemand auf so einen Karren geladen worden und zu uns gebracht worden. Ja. Und wenn man sowas sieht, dieses wirklich vollkommen verschmutzte, ärmste Wesen dieser Welt, die gerade halt noch die Augen aufgekriegt hat und so gar nicht glauben konnte, da ist jetzt jemand, es ist wie wenn, da kommt jemand, der mir jetzt hilft. Also das war so Wahnsinn, da sieht man, was diese Frauen durchmachen.
Ja? Das ist ja schon schwer zu hören, geschweige denn zu sehen und dann zu helfen. Das ist vielleicht ein ganz besonders krasser Fall. Trotzdem, wenn Sie einer Frau helfen konnten, das Los zumindest erleichtern, Funktion wiederherstellen, vielleicht auch ein bisschen die Optik zurückgeben. Wissen Sie, was aus den Frauen wird? Verfolgen Sie solche Lebensschicksale weiter oder können Sie das gar nicht?
Das würden wir gerne und wir fragen natürlich auch, wir haben da zum Beispiel das letzte Mal auch zwei Mädchen, die waren so zwischen 12 und 14 Jahren, ganz dünne Kinderkörper eigentlich noch. Und die hatten Verbrennungen am Brustkorb, sodass die, bei der einen war der Arm an dem Brustkorb dran gewachsen und bei der anderen war an den Beinen, die Beine waren irgendwie so verwachsen, aber ganz süße Mädels. Und die haben wir eben diese Vernarbungen gelöst und Spalthaut dazwischen gemacht, das ließ sich alles gut machen. Und dann haben wir eben, und die Mädels waren auch so fröhlich und nett und wir haben natürlich auch Spaß mit denen dann. Und wir haben gefragt, was passiert jetzt mit ihnen? Und haben die gesagt, na, die werden in 2 Monaten verheiratet. Und da bricht es einem das Herz, wirklich. Ich habe mir gedacht, ich muss die jetzt mitnehmen. Oder das waren ja Kinder. Ja? Mhm. Und dadurch, dass die Verletzungen hatten und Vernarbungen, werden die auch sicher keinen besonders netten, guten Mann bekommen. Ja? Und darum arbeiten wir weiter daran, dass wir auch Ausbildung für die Frauen machen wollen. Also wir haben jetzt an einer anderen Stelle schon eine Krankenschwesternschule initiiert.
Wann machen Sie das eigentlich, Frau Haselsteiner, in Ihrem in Anführungsstrichen Urlaub?
Ja, wir fahren in unserer Urlaubszeit oder in unserer Freizeit. Also ich bin so, dass ich mir diese Freizeit gut nehmen kann. Aber viele meiner plastisch-chirurgischen Kolleginnen, die wirklich auch in den Kliniken rund um die Uhr arbeiten müssen, dann ihre Urlaubszeit nehmen oder auch mal unbezahlten Urlaub nehmen, um diese Einsätze zu machen.
Sie hören die Wiederholung eines Gespräches mit der Ärztin Inge Haselsteiner vom August 2019. Damals war Frau Haselsteiner gerade zurück aus Bangladesch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Inge Haselsteiner kümmert sich um Opfer von Säureanschlägen. Und ich frage mich, Frau Haselsteiner, wie ist es, wenn Sie nach solchen Bildern, nach solcher Arbeit wieder nach Hause kommen? Müssen Sie sich dann erstmal akklimatisieren in Deutschland?
Ja, muss ich schon. Denn dieses völlig andere Leben, dieses völlig andere, die andere Zufriedenheit dieser Leute dort. Ja? Das ist nicht so, dass die Leute in diesen Chars, die haben nichts, aber die sind ja nicht nur unglücklich. Und ich sehe da ja ganz viele Frauen, die eingehängt da zum Fluss gehen und dann die Wäsche da waschen und trotzdem glücklich sind. Und wenn man dann zurückkommt und gerade in diesen Großstädten die Menschen sieht, wie sie sich eigentlich gegenseitig gar nicht wahrnehmen, wie sie lieblos zueinander sind und wie sie nur auf sich selber bezogen sind. Das muss ich sagen, das fällt mir schon immer extrem auf, dieses Nichtinteresse für die anderen.
Wie klinken Sie sich wieder ein in den ersten Tagen in München nach einem Aufenthalt in Bangladesch? Gibt es da Rituale?
Ich ziehe mich sehr zurück, muss sagen. Ich mag nicht viel erzählen und bin da ganz viel zu Hause und bin gern mit meinem Sohn und dem erzähle ich vielleicht ein bisschen was oder zeige ein paar Bilder. Aber man ist da sehr gerne alleine bei sich.
Wenn wir mal auf Ihre eigene Biografie schauen, Sie leben seit Jahrzehnten in Deutschland, stammen aber, die Sprachfärbung verrät es auch noch, stammen aus Österreich. Den Tonfall nie abgelegt, bewusst oder ist das so gekommen?
Ich glaube, das geht nicht. Das ist nicht möglich.
Sie kommen aus einem kleinen Ort, aus Amstetten. Amstetten, spricht man. Sandwichkind, älterer Bruder, kleinere Schwester. Ja. Eine schöne Kindheit in Amstetten in Österreich.
Eine ganz zufriedene, ganz glückliche Kindheit, aber sehr unter einfachen Verhältnissen. Wir haben einen Tennisplatz gehabt, das war das Wichtigste. Da haben wir unsere Freizeit verbracht und wir hatten ein gutes Gymnasium, wo wir zur Schule gegangen sind.
Also es war alles einfache Verhältnisse und Tennisplatz, wie geht das?
Ja, das war das Einzige, was es bei uns im Ort gab.
Im Ort, ja, kein Privater.
Das wollte ich nur richtig stellen. Nein, diese Tennisanlage wurde gerade gebaut. Das war das Tollste, was es überhaupt geben konnte, dass wir Kinder da hingehen konnten und uns da getroffen haben und da Tennis gespielt haben.
Ich dachte, stundenlang. Das
müssen wir gerade stellen. Kein Privaten.
Wollten Sie schon immer Ärztin werden, Frau Haselsteiner?
Ja. Ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, warum. Ich habe immer schon dieses Buch, das Jahrhundert der Chirurgen gab es damals. Das habe ich immer schon gelesen und wieder gelesen und wieder gelesen.
Als Kind schon?
Ja, also als Jugendlicher, so ab 12. Und das hat mich so fasziniert. Und irgendwie war das immer so ganz sicher, ich werde irgendwann mal Ärztin.
Sie haben sich ja auch immer die dicken Probleme gesucht, also in der Notfallmedizin gearbeitet. Da sieht man auch Menschen, Unfall.
Ja, ich glaube, das ist einfach, wenn man, ich habe immer Verantwortung übernommen für den bisschen größeren Bruder, die kleinere Schwester. Das ist so. Ich fühle mich auch immer sofort für alles verantwortlich, was vielleicht ein Fehler ist, aber
das ist manchmal auch selbstbelastend.
Ja.
Richtig. Bei aller Arbeit, bei aller Verantwortung gibt es parallel noch ein Eheleben, ein weltumspannendes. Ihr Mann stammt wie Sie aus Amstetten, aber so richtig gut kennengelernt haben Sie einander erst in New York. Musste er so weit weg, damit es funkte?
Ja. Musste wohl so sein, denn wir sind ja 8 Jahre in der gleichen Klasse im Gymnasium gewesen und er war ein guter Freund. Ich kannte ihn ewig, aber man interessiert sich doch nicht für die Jungs aus der gleichen Klasse. Und ich habe einen Bruder, der war 2 Jahre über mir und da war ich mit seinen Freunden unterwegs. Und meinen Mann, den habe ich immer gemocht und immer wieder getroffen auch. Er hat in Wien studiert, ich in Innsbruck. Und wenn wir zu Hause waren, haben wir uns immer mal kurz getroffen und erzählt.
Aber als er in New York war, war er dann spannend.
Und in New York, das klingt wahrscheinlich so, dass er dann anders war, aber wir haben uns wirklich anders wieder getroffen, unter anderen Umständen. Und trotzdem ist das ja das Schöne, dass so ein totales Grundvertrauen da ist. Ich kannte seine ganzen guten Eigenschaften, dass ich mich absolut auf ihn verlassen kann. Und man muss viele Dinge gar nicht mehr ausprobieren oder es ist, ich glaube, im gewissen Alter und wir haben uns ja dann erst so eher in 20er wieder getroffen, sozusagen so richtig wieder getroffen und das war sehr gut, dass wir da einfach so ein absolutes Vertrauen hatten und dann auf einmal was anderes dazugekommen ist.
Manchmal klappt es mit der Jugendfreundschaft. Dann sind Sie seit 30 Jahren in München. Wie ist das gekommen? Anstetten, Wien, Innsbruck, New York, Bangladesch und dann Standpunkt dazwischen München?
Dazwischen war noch Frankfurt. Und von Frankfurt, aber an der Uniklinik in Frankfurt, München. Genau, sind wir dann nach München. Und München, sicher auch angenehm die Nähe zu Österreich, weil wir da auch sehr viel sind und ein bisschen mehr Heimatgefühl. Und es ist eine tolle Stadt, ein toller Ausgangspunkt für die Berge und für Sachen, für Sport und hat eine gute Lebensqualität.
Sie sind Ärztin, Frau Haselsteiner, aber auch Unternehmerin. Sie haben ein Gesundheitsunternehmen, das sich mit Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigt.
Ja.
Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch so ein bisschen die mentale Ergänzung ist. Das ganz große Drama in anderen Ländern und dann das, ich will es nicht kleinreden, aber doch die vergleichsweise leichtere Arbeitsmedizin. Ist das eine mentale Ergänzung?
Ja, das hat sich ergeben, aber das ist eigentlich dieses Health Advisory, diese Firma, die ich mit meiner Partnerin und Freundin gegründet habe. Ich wollte kreativ sein, ich wollte was schaffen, was Neues. Und wir haben Filme gedreht mit der Filmhochschule München. Alles Kurzfilme, das ist wie so eine kleine Soap und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, sozusagen Geschichten oder Übungen, die für Menschen am Bildschirmarbeitsplatz gut sind, in Szenen zu verpacken. Und die sind unterhaltsam und witzig und wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Wir haben immer ewige Wanderungen gemacht, meine Partnerin und ich. Und da haben wir diese Drehbücher geschrieben und dann umgesetzt. Und das war ein neues Metier und das hat auch mal gut getan, ein bisschen weg von dieser doch immer sehr heftigen Medizin, auch als Anästhesist, weil du ja immer mit doch großer Verantwortung zu tun hast.
Und falls Sie sich wundern, warum im Gespräch mit einer Ärztin niemals das Wort Corona fällt, wir wiederholen heute eine Sendung vom Sommer vergangenen Jahres. Inge Haselsteiner arbeitet als Ärztin unter anderem in Medizinerteams, die Opfer von Säureanschlägen helfen, vor allem in Bangladesch. Inwieweit, Frau Haselsteiner, ist das bei aller Medizin vielleicht auch eine politische Arbeit? Oder verstehen Sie es so gar nicht?
Doch. Man hat ja bei diesen einzelnen Tröpfchen, die man durch seine Operationen, diese einzelnen Fälle, denen man helfen kann, das ist sicher für den Einzelfall gut, aber man verändert nichts. Und man hat schon das Ziel, man möchte in diesen Ländern auch was verändern. Und mein Traum wäre es, diese Dauri- oder Mitgift-Problematik zu verbessern.
Das ist für Sie der Kern der ganzen Sache, dass Mädchen Geld mitbringen müssen in eine Ehe und per se weniger wert sind.
Genau. Und dieses, also wenn man hört, dass in Indien immer noch jedes fünfte weibliche Baby, das geboren wird, von der eigenen Mutter umgebracht wird, nur aufgrund dieser Dauerproblematik.
Aber von der eigenen Mutter.
Von der eigenen
Mutter.
Eine
Frau gebärt ein Kind und tötet es hinterher.
Genau, und tötet es. Da gibt es eine Pflanze und da brechen die aus dem Stängel dieser Saft, der ist so giftig. Damit töten die ihre Mädchen. Wenn man das sieht, dass das immer noch so ist, verboten ist es ja offiziell, aber man muss dann einfach die Strafe auch ausüben und es muss jemand da sein, ja, der diese Männer verklagt. Und das geht aber nur durch, glaube ich, Frauennetzwerke. Dass man muss diesen Frauen Mut machen, man muss ihnen Arbeit geben, man muss sie unabhängiger machen. Man muss ihnen vor allem zuerst mal Ausbildung geben, damit sie irgendwas...
Man soll, man muss, man möchte. Dahinter steht natürlich auch ein großes Ohnmachtsgefühl, denn klar ist es gesetzlich verboten, Mädchen umzubringen, überall auf der Welt, auch in Bangladesch, auch in Indien. Aber die archaischen Realitäten, die bestehen offenbar weiter. Frau Haselsteiner, ich habe einen Heidenrespekt vor Ihrer Arbeit. Trotzdem, tatsächliche Veränderungen gesellschaftlicher Art, müssen die nicht vom Land selbst ausgehen? Kann man da von außen... Was tun jenseits des Tröpfchens auf den heißen Stein, was sie leisten? Aber muss das nicht vom Land selber ausgehen?
Es muss vom Land selber ausgehen, aber es muss auch genauso durch sie, wo wir jetzt darüber sprechen. Man muss es erstens mal wissen, dass es sowas gibt. Ja? Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, indem er eben darüber spricht. Und irgendwann wird sich dort auch was ändern. Und wir versuchen ja auch dort mit Organisationen zu arbeiten, die den Frauen Bildung geben, die den Frauen ein bisschen mehr Unabhängigkeit geben von den Männern.
Sie arbeiten ja auch in diesem, ich sag mal, gedanklichen Überbau. Sie arbeiten eben zum einen an der Trage, indem Sie die Narkose machen und Kolleginnen operieren plastisch, damit diese einzelnen Frauen geholfen werden kann. Sie arbeiten aber auch letztlich in einer Form der Entwicklungszusammenarbeit in der Organisation Woman for Woman. Was ist da der besondere Anlass? Sie sagen Bildung und Selbstständigkeit. Was meint das konkret?
Naja, das geht weiter, weil wir als Women for Women Organisation oder RWI, wie es jetzt heißt, fangen jetzt immer mehr an, dort auch Leute auszubilden. Denn irgendwann müssen sie dort auch sich selber versorgen können und sie müssen ja selber ihren Frauen helfen können. Also wir wollen sie auch ausbilden. Aber wir wollen auch die Organisationen vor Ort unterstützen, zum Beispiel beim Bau von einer Krankenschwesternschule. Ja. Wir bringen denen viele Materialien, wir bringen denen Wissen und wir bringen denen natürlich auch Menschen, die bereit sind, die Ausbildung so einer Krankenschwester zum Beispiel zu finanzieren. Es ist so ein Netzwerk und das finde ich total schön und das sehe ich auch als eine meiner Aufgaben, diese vielen NGOs zu koordinieren oder zu verbinden. Ich möchte nicht, weil sehr viele sagen, ich mache dort ein Projekt und das ist das Wichtigste, darum geht es gar nicht. Wir wollen, dass es den Menschen dort besser geht und die müssen zusammenarbeiten. Und
in Bangladesch ist unter anderem dieses System der Mikrokredite ziemlich bekannt geworden, hat einen Wirtschaftswissenschaftler aus Bangladesch, den Nobelpreis sogar eingebracht. Warum ist dieser Weg, Mikrokredite, Kleinstkredite an Frauen, kauf dir eine Nähmaschine, warum ist dieser Weg so besonders erfolgreich?
Weil diese Frauen, die wollen ja was machen, die wollen ja ihre Unabhängigkeit. Und auch die Organisation Friendship gibt Mikrokredite an Frauen und die haben gesagt, das ist Wahnsinn. Sie kriegen das Geld zu, ich glaube, 97% zurück und relativ rasch, weil diese Frauen sind 100%ig zuverlässig. Die lernen zu weben, die lernen zu sticken und die produzieren was. Und wir müssen jetzt helfen, dass dafür wieder ein Markt entsteht. Wir bringen Textilien mit, die dann verkauft werden. Es gibt unterschiedlichste Projekte, wo ich auch gerne immer vernetze und mithelfe. Aber die Frauen müssen eine Art der Unabhängigkeit kriegen durch Bildung.
Ja. Frau Haselsteiner, verstehen Sie Ihre Arbeit eigentlich auch als feministisch oder ist das mit Ihren Erlebnissen vor Ort in Zusammenhang gebracht ein sehr westlicher Begriff?
Feministisch, das hat bei uns so einen negativen Beigeschmack, so einen ganz bösen.
Ich bin
so eine Feministin und nur Frauen. Und man hört gerade hier zurzeit sehr viel, was alles für die Frauen gemacht wird. Ja.
Ich dachte eher, hier geht es um Gleichberechtigung und da geht es um Leben.
Genau, und da in diesen Ländern hat es einen ganz anderen Aspekt, nämlich sie ein bisschen die ersten Rechte, die ersten Möglichkeiten, diesen Frauen überhaupt zu geben, ja. Einmal sozusagen eine Basis zu legen, dass sie überhaupt ein bisschen aus dieser vollen Abhängigkeit rauskommen. Ja, ist natürlich schon noch ein ganz anderer Aspekt, als es bei uns ist. Ja.
Solche Verbrennungen, Säureattentate, betreffen die eigentlich nie Jungs? Oder haben Sie auch schon mal Jungs behandelt?
Ja, wir haben auch Kinder. Diese Leute, die arbeiten ja alle mit offenem Feuer. Die kochen am offenen Feuer und da passieren ja natürlich immer auch Unfälle.
Aber dann ist es ein Unfall und kein Mordversuch.
Genau, wo die Jungs ins Feuer fallen, wo die sich die auch Verbrennungen zuziehen an den Armen, an den Beinen, überall. Und die operieren wir natürlich auch. Und es ist auch so, dass wir dazwischen einmal ab und zu einen jungen Mann operieren müssen, wenn der irgendwas hat, einfach auch für die Wahrnehmung. Wir arbeiten ja auch viel mit Männern zusammen. Wir sind zwar ein reines Team von Frauen, die da hinkommen, aber auf diesem Schiff dort, die ganze Organisation, die dort ist, das sind ja auch viele Männer und die sind total nette Männer. Man darf überhaupt nicht den Eindruck kriegen, die bangladeschischen Männer sind schlechte Männer, überhaupt nicht. Aber die haben halt diese Kultur mit der Mitgift und das sind ja Gott sei Dank nicht alle.
Im August vergangenen Jahres war die Ärztin Inge Haselsteiner gerade zurückgekommen aus Bangladesch, einem Land, das ihr mit all seinen Problemen, die sie dort täglich sah, mit all seinem Leid doch auch ans Herz gewachsen ist. Und das blitzte im Gespräch mit ihr auch immer wieder durch. Und deshalb habe ich sie zum Schluss gefragt, was sie an diesem Land denn liebgewonnen hat.
Ach, ich habe dort ganz viel gerne. Ich liebe die Menschen dort. Die sind so ruhig, so bescheiden und trotzdem so glücklich. Ich liebe das Land an sich, das ist eine wunderschöne Landschaft, auch in diesen Chars draußen, das ist diese Ruhe, man kann es gar nicht vergleichen mit hier. Aber es ist auch so, wenn Sie in Dhaka, in dieser Großstadt sind, so ein Moloch von vielen Autos und Rikschas und es ist so eine andere Kultur, es ist faszinierend. Ja.
Ein Land voller Gegensätze, ein Land voller Tragik. Auch voller Schmerz, aber offensichtlich auch voller Farben, die Sie immer wieder anziehen. Inge Haselsteiner war heute zu Gast bei im Gespräch und dafür bedanke ich mich.
Gerne, vielen Dank auch.
Der Dank ist schon ein wenig älter. Wir haben dieses Gespräch mit Inge Haselsteiner im August vergangenen Jahres geführt. Heute hörten Sie die Wiederholung.